Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, mit euch jetzt die nächsten Minuten zusammen in dem Wort Gottes zu verbringen. Und es ist wirklich der Wunsch da, dass Jesus Christus uns seine Herrlichkeit in dem Wort offenbart. Lasst uns gemeinsam den Predigttext aufschlagen und gemeinsam lesen. Das ist das Buch Daniel, Kapitel 9. Und wir betrachten heute die nächsten Verse ab Vers 20 bis 27. Das ist die Seite 986 in unseren Gemeindebibeln. Das Buch Daniel 9, 20 bis 27. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein viel geliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Kriege geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, 1 Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben den Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Bevor wir zur Auslegung und zu der Botschaft kommen, möchte ich beten. Ja, unser Vater, wir danken dir, dass wir heute die Erlösung von Jesus Christus, die er uns gebracht hat, preisen dürfen. Herr, und wir möchten es auch in diesem Text tun und bitten dich, dass du unsere Herzen, Ohren öffnest, damit wir darauf Acht geben, was du hier schreibst durch deinen Heiligen Geist. Herr, und damit wir bewegt werden von dem, was du uns zeigst, in Anbetung vor dich niederfallen und unser Leben, Herr, einmal mehr dir geben, zu deiner Ehre. Amen. In dem Buch Pilgerreise beschreibt John Bunyan, wie Christ, nachdem er die Bibel, das Wort Gottes gelesen hat, das er in der Hand gehalten hat, sich fürchterlich erschreckt. Was soll ich tun? Schreit er, fängt an zu zittern und weint. Was ist passiert? Er spürt durch das, was er in der Bibel gelesen hat, dass etwas nicht stimmt. Er spürt eine große Last auf seinem Rücken. Und er ist so damit beschäftigt, in dieser Trauerhaltung zu sein, dass er keinen Ausweg für sich mehr weiß. Er hält es nicht aus und erklärt es oder erzählt davon seiner Frau und seinen Kindern. Und er sagt: Liebe Frau Und ihr, meine geliebten Kinder, ich, euer lieber Freund, bin am Boden zerstört. Wegen einer Bürde, die schwer auf mir lastet. Was war das für eine Last? Es war eine Last oder die Last der Sünde, die er sich in seinem ganzen Leben angehäuft hatte. Er weiß, dass er für seine Schuld eines Tages vor seinem Schöpfer, vor Gott treten muss. Er weiß, dass sogar der Tod ihn nicht davon abhalten wird. Seine Frau und seine Kinder, die ihn angehört haben, als er ihnen über diese Last berichtete, haben gedacht, er hat lange nicht mehr geschlafen und er ist etwas verrückt geworden. Geh lieber schlafen. Sie legten ihn schlafen, aber selbst die ganze Nacht war eine Belastung für ihn. Er konnte nicht schlafen. Er spürte die Trauer auch in der Nacht. Es wurde nicht besser. Er steht morgens auf, liest die Bibel und es wird nicht besser. Er fängt an zu beten. Er fängt an, religiöse Dinge zu tun. Es wird nicht besser. Und so verbringt er seinen ersten Zustand in völliger Unwissenheit und trauert darüber, dass er diese Last der Sünde mit sich herumträgt. Hast du schon einmal die Last der Sünde auf diese Art und Weise oder auf eine ähnliche Art und Weise gespürt? Ist dir die Sünde so schwer geworden, dass du sie nicht mehr ertragen konntest? Du hast gesündigt und du hast verstanden, was du getan hast, aber du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Und das belastet dich so sehr, was du vielleicht den Menschen in deinem Umkreis, aber noch viel mehr Gott angetan hast. Dann, wenn du anfängst, dich vor dir selbst zu ekeln, weil du voll beladen bist mit Sünde. Und dann, wenn dein Mund verstummt, um Gott zu loben. Dann, wenn du aufhörst, das Wort Gottes zu lesen. Und dann, wenn du aufhörst, dich an deiner Errettung zu freuen. Dann, wenn du dich fragst, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Nein, Kinder Gottes, sie leben nicht mit dieser Sünde. Und du fängst an, an der Errettung zu zweifeln. Wenn du diese Last noch nicht gespürt hast, wenn du diese Last noch nicht erkannt hast von Sünde, so gibt es nur theoretisch zwei Möglichkeiten. Entweder du bist kein Sünder und das lesen wir im Wort Gottes, ist nicht so. Jeder Mensch hat gesündigt und erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes. Deswegen kann nur die zweite Möglichkeit da sein. Du erkennst oder hast noch nicht das Gewicht der Sünde zu Ende verstanden. Und wenn du heute da bist und diese Last vor deinen Augen ist, diese Last der Sündhaftigkeit, dann bist du heute genau richtig. Das Thema über die Predigt habe ich genannt, die Befreiung von der bedrückenden Last der Sünde. So wie John Bunyan, als er die Bibel las, so wie der König David, als er mit Bathseba gesündigt hatte und in seinem 51. Psalm wir diese Belastung lesen. So wie der Prophet Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Und gesagt hat, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. So sah auch Daniel die Last der Sünde, die jeder Mensch vor Gott trägt. Wir werden mit der Last Daniels in den ersten vier Versen konfrontiert, Vers 20 bis 23. Wir lesen nochmal Vers 20. Er sagt hier, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte. Daniels Gebet, das haben wir das letzte Mal betrachtet, war voll mit dieser Last ummantelt, die Last von Sünde. Wo er in Vers 16 oder auch in Vers 19 gebetet hat, Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf. Herr, zögere nicht um nach deinem Namen in deine Stadt und dein Volk genannt, um sie zu erretten. Wenn du dich mit der Endzeit befasst, so hast du wahrscheinlich schon von der großen Trübsal gehört. Oder vielleicht hast du sogar von den 70 Wochen Daniels gehört. Diese Frage kommt auf, wenn man im Zusammenhang mit der Endzeit sich beschäftigt, mit der sogenannten Eschatologie oder die Lehre von den letzten Dingen. Und diese Schriftstelle, die wir heute betrachten, sehen einige Menschen diese große Trübsal beschrieben, die einmal noch kommen wird in der Zukunft. Christen, die diesen Text so verstehen und identifizieren, sich als Dispensationalisten. Und wir müssen heute darüber reden, weil es einfach diesen Unterschied gibt. Und diese Christen glauben an 7 Evangeliumszeiten von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung und daran, dass Jesus einen buchstäblichen 1000-jährigen Reich aufrichtet, irgendwo auf dieser Erde oder in Jerusalem, genauer genommen. Und sie glauben daran, dass diese Schriftstelle darüber spricht, dass diese große Trübsal kommt und nach dieser Trübsal, die 7 Jahre andauern wird, wird Jesus Christus wiederkommen und dann wird der Teufel 1000 Jahre, also buchstäblich 1000 Jahre gebunden werden. Es wird nichts mehr Böses auf der Welt geben und dann wird das 1000-jährige Reich angetreten sein. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ob diese Textstelle wirklich darüber spricht. Spricht sich hier wirklich über einen Antichristen, über eine Person, der einen Bund mit vielen Menschen schließen wird, diesen Bund dann nach 3,5 Jahren zerbrechen wird, so wie man dann diese Stelle auslegt, und dann werden die nächsten 3,5 Jahre schwieriger sein als die ersten, und dann wird es eine große Verfolgung stattfinden, und dann wird es immer wieder sich zuspitzen, bis Christus wiederkommt und dann eben die Schlacht von Harmagedon stattfinden. Ich habe sehr großen Respekt vor Menschen, die sich über diesen Text den Kopf zerbrechen, die die Hermeneutik oder die Auslegungsprinzipien an diesem Text so gut wie möglich versuchen heranzutragen und diesen Text auszulegen. Doch ich habe den Eindruck, und das habe ich auch einmal mehr gemerkt bei der Vorbereitung, dass viele Menschen sich mit diesem Text auf die Art und Weise beschäftigen wie mit einem Bilderrahmen. Sie schauen viel mehr auf diesen schönen Rahmen als auf das eigentliche Bild, um das es hier wirklich geht. Es geht um ein Bild, was der Engel Gabriel hier oder Gott selbst durch den Engel Gabriel als eine Antwort an Daniel beschreibt, hervorheben möchte. Erstens müssen wir verstehen, dass diese Botschaft unmittelbar an Daniel und sein Volk gerichtet war. Und wenn es hier darum geht, diese Stelle zu lesen und auszulegen, so beschäftigen sich viele Menschen mit der Zeit. Wann wird das geschehen? Doch es geht hier weniger um die Frage, wann, als um die Frage, was? Was wird Gott tun? Achte auf das Gebet, welches David an Gott gerichtet hat, wo er diese Sündenlast gespürt hat und sich mit dieser Last an Gott gewendet hat und um Vergebung gebeten hat. Wenn jetzt die Antwort zu Daniel hieße, ja Daniel, irgendwann mal in 2000 Jahren wird irgendwas kommen, und dann wirst du noch einige 1000 Jahre warten und ja, was wäre es für ein Trost für Daniel und für das Volk, was unmittelbar in dieser Zeit gelebt hatte? Ich glaube, es geht weniger um die Zeit als um die Art und Weise, was Gott tun wird. Im Vers 24 beschreibt der Schreiber hier, was Gott tun wird in Bezug auf die Sünde. Und im Vers 26 bis 27 beschreibt der Text, wie Gott es tun wird. Dieser Text ist für uns heute genauso notwendig wie damals für Daniel und sein Volk. Es wurde aufgeschrieben für Menschen wie dich und mich, die diese Sündenlast immer wieder in ihrem Leben erleben und spüren und sich vielleicht nach Befreiung sehnen, aber nicht wissen, wie und was sie tun müssen. Lass mich dir die Frage stellen, warum sündigst du? Eine ganz allgemeine Frage. Nun, wenn du jetzt theologisch versuchst, auf die Frage zu antworten, so lautet die Frage, ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Das ist theologisch richtig. Aber meine Frage zielt auf das Praktische hin. Warum sündigst du? Was ist der Grund für die Sünde? Lass uns mit offenen Karten heute spielen. Lass uns eine Sünde benennen, die wahrscheinlich alle uns einmal mehr oder weniger, vielleicht sogar in der vergangenen Woche, übereilt hat und wir mit dieser Sünde belastet worden sind. Es ist die Sünde der Unzufriedenheit. Vielleicht ist dir dein leckeres Essen misslungen, wofür du eingekauft hast und dich so sehr darauf gefreut hast. Vielleicht hat dein Kind dir einen bestimmten Tag oder Abend versaut und du hast mit Unzufriedenheit reagiert. Vielleicht hat dein Ehepartner etwas gesagt oder getan, was du nicht erwartet hast. Und du warst unzufrieden. Vielleicht warst du im Straßenverkehr unzufrieden, weil dir jemand am Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hat. Die Kinder, eine Frage an euch. Vielleicht wart ihr diese Woche auch unzufrieden, oder? Wenn eure Mutter euch das Essen vorbereitet hat, wart ihr für jedes Essen dankbar? Wenn eure Eltern euch ins Bett geschickt haben, hast du dann gesagt, oh, vielen Dank, liebe Mama, dass du dich so sehr um mich sorgst, dass ich ausgeschlafen bin und dass ich morgen wieder schön aufstehen kann. Danke, dass du dich um mich sorgst. Oder hast du gesagt, darf ich noch ein bisschen? Lass mich doch noch kurz dies und jenes zu Ende machen. Wenn du das gesagt hast, so warst du unzufrieden. Das ist eine Sünde. Unzufriedenheit ist eine Sünde. Nun, wir gehen der Frage weiter auf den Grund. Warum bist du unzufrieden? Und sage jetzt nicht, ja, weil mir diese Situation nicht gefallen hat oder weil ich das anders haben wollte, weil der mich irgendwie mir was weggenommen hat oder es ist irgendetwas passiert. Warum bist du unzufrieden gewesen? Und die richtige Antwort auf diese Frage lautet, du bist unzufrieden, weil du unzufrieden sein willst. Und warum willst du unzufrieden sein? Weil du in diesem Moment denkst, dass Unzufriedenheit dein Erlöser ist. Du denkst in diesem Moment, dass Unzufriedenheit dein Erretter ist. In diesem Moment glaubst du an ein falsches Evangelium. Für dich lautet in diesem Moment diese frohe Botschaft, die du ja annimmst, weil du unzufrieden bist, sei unzufrieden. Nimm Unzufriedenheit an. Und dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du das bekommen, was du möchtest. Sei unzufrieden in dieser Situation und dein Nächster wird das tun, was du verlangst. Mache Unzufriedenheit zu deiner Identität. Sei mit allen Situationen unzufrieden und du wirst sein wie Gott. Weil wenn du unzufrieden bist, dann werden die Menschen um dich herum und deine Eltern lernen und sagen, ah okay, er ist unzufrieden, das heißt, man darf mit ihm nicht mehr so streng umgehen, man darf ihm nicht mehr das wegnehmen und jenes. Also sei unzufrieden. Das ist die frohe Botschaft, an die du gerade glaubst. Du hast Unzufriedenheit zu deiner Identität gemacht. Nun, wenn du denkst, Unzufriedenheit, ja, ich bin eigentlich ein zufriedener Mensch. Dann setze anstatt Unzufriedenheit Stolz ein. Ungeduld, Zorn oder eine schlimmere Sünde oder ja, Pornografiesucht. Egal welche Sünde dich belastet, egal was du in deinem Leben jetzt durchmachst, wenn du diese Sünde verübst, hast du die Sünde zu deinem Erlöser gemacht. Weil du denkst in diesem Moment, wenn du diese Sünde tust, geht es dir gut. Und das ist ein falsches Evangelium. Spürst du die Last der Sünde, wie Daniel sie gespürt hat? Verstehst du, warum Daniel gebetet hat? Herr, vergib. Herr, zögere nicht. Verstehst du, warum David gebetet hat? Schenk mir Freude an meinem Heil und gib mir einen gewissen Geist. Wenn du diese Last verstehst, dann kommen wir jetzt zum Vers 24. Weil hier antwortet Gott dem Daniel auf diese Last der Sünde. Und ich möchte persönlich sagen, Gott antwortet dir auf deine Unzufriedenheit, auf deinen Stolz, auf deine Ungeduld, auf deine Streitsucht. Mit diesem Vers, im Vers 24, lass uns den Vers nochmal lesen. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen, um die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Im Vers 24 steht ein Zeitraum über Israel von 70 Wochen. Gott hat diesen Zeitraum über die 70 Wochen bestimmt. Und die meisten Ausleger sind sich darüber einig, dass es hier um 70 Jahrwochen geht, also um 490 Jahre. Aber ich glaube, in diesem Text müssen wir nicht gleich anfangen zu rechnen. 438, der Beschluss Artaxerxes, die Menschen oder das Volk Israel geht zurück in seine Heimat, baut einen Tempel, baut die Stadtmauer und dann vergehen nochmal 490 Jahre, es ist 30 nach Christus, Christus zieht in Jerusalem ein. Es geht hier weniger um diese 490 Jahre als wörtliche Beschreibung. Viele Menschen haben sich darüber den Kopf zerbrochen und gerechnet, das geht doch nicht auf. Hier fehlen einige Jahre, da fehlen einige Jahre. Und auch hier, wenn man es hier nach rechnerischer Art und Weise liest, als Daniel das Gebet betet, sind sie erst 68 Jahre in der Gefangenschaft. Es geht hier mehr um die symbolische Bedeutung. Lasst uns die Zahl 7 in ihrer Symbolik anschauen. Die Zahl 7 ist in der Bibel eine Zahl der Vollkommenheit und der Ganzheit Gottes. Wir lesen es von Anfang an, als Gott diesen Wochenzyklus geschaffen hat. In 6 Tagen schafft er die Erde, Himmel und Erde, und am 7. Tag ruht er von seiner Arbeit. Nicht, weil er müde war, sondern weil er diesen Wochenzyklus vorgelebt hat, den Menschen, die er geschaffen hat. Er ruhte am 7. Tag. Als die Ruhe durch die Sünde zerstört wurde, setzte Gott bei seinem Volk den Sabbat ein. Das war genauso der 7. Tag der Woche. Sie sollten an diesem Tag nicht mehr arbeiten und sie sollten an diesem Tag daran gedenken, was durch die Sünde zerstört worden war. Unter anderem. Und wie Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat. Was ja auch ein deutliches Bild ist für die Sklaverei der Sündenherrschaft. Gott setzte auch zusätzlich zu dem Sabbat einen Sabbatjahr ein. Das heißt, nach 6 Jahren, das lesen wir in 3. Buch Mose 25, setzte er ein sogenanntes Sabbatjahr ein. Das war auch ein fröhliches Jahr, ein Jahr der Freude, ein Jahr der Ernte, wo Gott am Vorjahr viel mehr Segen geschenkt hat, sodass die Ernte über dieses ganze Jahr gereicht hat. Und so gereicht hat, dass sie sogar bis ins 9. Jahr immer noch von diesem Sabbatjahr ernten konnten. Zusätzlich setzte Gott, das lesen wir weiter in 3. Buch Mose 25, einen Jubiläumsjahr nach 7 mal 7 Jahren. Das heißt, Das 50. Jahr sollte ein Jubiläumsjahr sein. An diesem Tag sollten sich Menschen einmal mehr an dem erfreuen, was Gott ihnen getan hat. Und sie sollten alle Schulden frei leben. Sie sollten in ihre Städte zurückkehren und sich einfach an Gott erfreuen. Und du siehst schon, wenn das Volk Israel, der die Zahl 7 so sehr gekannt hat, dass sie zuerst an diese Begebenheit denken, als hier die Worte Gabriels an Daniel lauteten, siebenen. Also wörtlich steht hier nicht Wochen, sondern siebenen oder Siebenheiten. Also er sagt, mit anderen Worten, Daniel betet über die Sünde seines Volkes, über seine Sünde, bittet den Herrn um Vergebung. Und Gott antwortet und sagt, ich habe ein festgelegtes Datum. Das ist die vollkommene die vollkommene Zahl Gottes, sagt er hier, 7 Siebenheiten. Dann, wenn dieser Tag gekommen ist, was wird Gott mit Sünde tun? Und wir lesen es hier. 6 Dinge zählt Gabriel auf. Erstens, der Übertretung ein Ende setzen. Die Sünde abtun. Drittens, die Missetat sühnen. Viertens, eine ewige Gerechtigkeit herbeiführen, Gesicht und Weissagung versiegeln und 6. ein allerheiligstes Salben. Wenn es für die Kinder zu schnell war zum Aufschreiben, im Vers 24 könnt ihr nochmal nachlesen, dort könnt ihr es abschreiben. Siehst du, welchen Trost dieser Text uns gibt? Verstehst du, dass du nicht anfangen sollst, wenn du diesen Text liest, zu rechnen, wann wird es geschehen, sondern vielmehr darauf achten sollst, was wird Gott tun? Und er antwortet auf eine direkte Art und Weise dem Daniel. Daniel betet um seine Schuld und Sünde und Gott sagt, ich werde die Schuld wegschaffen. Ich werde die Missetat sühnen und ich werde dich ewig gerecht machen. Die Sünde wird dann nicht mehr eine Last sein, weil die Strafe für die Sünde bezahlt ist, weil die Gerechtigkeit hergestellt ist. Und deswegen sagt auch Gott weiter, er wird Gesicht und Weissagung versiegeln. Das ist genau das, diese Weissagung, die Daniel hier empfängt. Und Gott versiegelt diese Weissagung, weil nicht damit es unbekannt ist. Nein, er sagt ja zu Daniel vorher, damit du verstehst, achte auf mein Wort. Und verstehe das Gesicht. Versiegeln meint hier, dass er diese Sache, nämlich die Sünden abzutun und die ewige Gerechtigkeit herzustellen, dass es beschlossen ist, fest beschlossen. Es steht unter einem Siegel. Es wird geschehen. Es kann nichts diese Prophezeiung rückgängig machen. Wir haben heute aus Kolosser Kapitel 2 gelesen. Ich möchte uns 3 Verse nochmal vorlesen, weil diese sehr wichtig sind. Lass uns einen Finger hier in Daniel legen und kurz zu Kolosser gehen, Kapitel 2. Ich lese uns Verse 13 bis 15 nochmal. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, also mit Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Lass uns kurz aber dieser Bibelstelle bleiben. Der römische Triumphzug war der beste Weg, um seinem Volk, ja, um den Römern, den Bewohnern von diesem Weltreich Rom, einen Sieg zu präsentieren. Meistens ist dann die Siegesarmee mit einem großen Aufmarsch, mit Laut, mit ganz viel Geschrei, mit ganz viel Tumult in die Stadt eingezogen. Ganz vorne die Generäle, die diese Armee angeführt haben. Und sie ritten in die Stadt hinein, gerade in das Zentrum. Und man hat so eine Straße für diesen Triumphzug bereitgelegt. Auf der rechten und linken Seite standen die Passanten, stand das Volk von den Römern, die diese Armee zugejubelt haben. Man hat so aromatische Duftblätter in die Höhe geschmissen und die ganze Stadt, die Straße erfüllte sich mit einem Wohlgeruch. Es war der Wohlgeruch des Sieges. Die Menge jauchzte, die Menge jubelte der Siegesmacht zu. Wir haben gesiegt. Und hinter dieser römischen Besatzung, hinter diesen Kriegsleuten sah man halb zerfetzte, also Menschen in halb zerfetzter Kleidung. Es waren die Gefangene, die diesem Triumphzug folgten. Sie waren gebunden an Händen und sie mussten diesem Triumphzug folgen. Es war eine Schande für sie, einmal solche Krieger, die große Schlachten auf den Feldern geschlagen haben, jetzt plötzlich in Gefangenschaft hinter den Römern hinzutaumeln. Völlig beschämt und mit gesenkten Köpfen sind sie diesem Triumphzug gefolgt. Es gab keinen Ausweg. Und alle Menschen schauten diese einst so stolzen Feinde an und die einen spuckten, die anderen riefen etwas nach ihnen. Die anderen schmissen vielleicht Dinge auf sie. Und viele Menschen, die vielleicht sogar bekannt waren, wurden an den Pranger gestellt, um diese Gefangenen weiter zu begutachten und weiter über sie zu spotten. Und damit hat man den Sieg der Römer noch einmal mehr verdeutlicht. Es war ein großes Fest. Verstehst du, welchen Triumphzug Jesus Christus getan hat? Als Jesus die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, zog er in diese Stadt ein, in diese geistliche Stadt seiner Kinder. Und als Kinder Gottes stehen wir an der rechten und linken Seite und schauen unserem großen Sieger zu, Jesus Christus, wie er in unsere Stadt hineinreitet. Er hält die Gewalten in seiner Hand. Er ist der König der Könige und er hat einen vollkommenen Sieg erlangt. Und was sehen wir hinter ihm? Die Gewalten und Herrschaften. Was sind das für Gewalten und Herrschaften? Die eine heißt Unzufriedenheit. Die andere heißt Stolz. Die dritte Ungeduld. Die vierte Streitsucht. Und alle anderen Sünden, die du, mit denen du kämpfst oder die du jetzt aufzählen kannst. Diese Mächte der Sünde hat Christus mit seinem herrlichen Triumphzug, als er in diese geistliche Stadt seiner Kinder Gottes eingeritten ist, an den Pranger gestellt. Er hat an den Pranger diese Herrschaften und Gewalten, diese Sünden gestellt und triumphierte über sie. Jesus hat uns schon längst gezeigt, dass er die Sündenmacht hinweggenommen hat. Du darfst der Sünde nicht mehr glauben. Glaube nicht, dass Unzufriedenheit dein Erlöser ist. Unzufriedenheit steht an den Pranger. Schau zu, wie sie da mit ihrem gebeugten Kopf steht und völlig entwaffnet, keine Macht mehr über dich hat, weil Christus dich von der Last der Sünde befreit hat. Schau nicht mehr auf diesen Stolz. Er ist kein Erlöser. Schau nicht auf die Rechthaberei, auf die Ungeduld, auf deinen Zorn. Die stehen alle auf diesem Marktplatz an dem Pranger und Christus hat sie dahingestellt und hat über sie triumphiert. In den Versen 25 bis 27 wird uns die Antwort darauf geliefert, wie Christus dich von der Sündenlast befreit. Wir haben jetzt schon gehört, jeder, der diese Sündenlast empfindet, die Last der Sünde, für ihn ist diese Botschaft. Und wir haben gerade darüber gesprochen, was Gott gemacht hat. Er hat eine ewige Erlösung in Christus Jesus vollbracht. Das ist schon in der Vergangenheit. Natürlich, für Daniel und sein Volk war es in der Zukunft. Für uns liegt es in der Vergangenheit. Spielt keine Rolle, wann es geschieht oder geschehen ist, aber es spielt eine sehr große Rolle, dass es geschehen ist. Dass Christus den Siegeszug, diesen Triumphzug schon erlangt hat. Und wir lesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 13, dass er sich gesetzt hat oder dass er uns versetzt hat in sein Reich, in das Reich seiner Liebe. Wir kommen nun kurz noch zu der Antwort, wie Gott uns von der Sündenlast befreit hat. Wir lesen im Vers 25 und bis zum Ende. Ich komme nochmal zu Daniel 9, Vers 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Es geht hier natürlich um die Zeit, zur Zeit Esras und Nehemias, als der Tempel nach der Wegführung Babylons wieder aufgebaut wurde und als die Stadtmauer durch Nehemia wieder errichtet wurde. Es war eine bedrängte Zeit. Sie mussten die Stadtmauer manchmal, durften sie nachts nicht schlafen, sie mussten Nachtwachen aufstellen, sie mussten mit einer Hand das Schwert halten, mit einer anderen mussten sie die Mauer bauen. Es war eine bedrängte Zeit. Und dann im Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Also wie vollbringt Gott diese Erlösung? Indem er den Gesalbten oder der Gesalbte wird ausgerottet. Dann lesen wir weiter, dass dem Gesalbten alles genommen wird und ihm wird nichts zuteil werden. Ihm wird alles genommen. Und dann lesen wir im Vers 27, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Wer ist der Gesalbte? Jesus Christus. Es geht hier nicht um den Antichristen. Es ist Jesus Christus. In der Bibel wird nur von einem Gesalbten gesprochen. Und es ist kein anderer als Jesus Christus, unser Erlöser. Und wenn du diese Stelle liest, dann kommt dir doch bestimmt Jesaja 53 in den Sinn. Wie hat Gott die Erlösung vollbracht? Indem er den Gesalbten ausgerottet hat. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Verstehst du, warum der Gesalbte ausgerottet wurde? Wieso man ihm alles weggenommen hat? Ja, sogar das Leben. Und wieso nicht nur die Menschen ihn verlassen haben, ihn verspottet haben und ihn getötet haben. Sogar der heilige und gerechte Gott hat ihn verlassen. Hat ihm das Letzte weggenommen, was Jesus gehörte, die Gemeinschaft mit ihm. Und nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis. Wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Und lesen wir weiter in Jesaja 53. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Und die Sünde vieler getragen hat, für die Übeltäter gebetet hat. Vers 27, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Das ist Jesus Christus, der an diesem Abend, als er kurz vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern saß und gesagt hat, siehe, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der Bund des Blutes. Ja, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden vor Gott. Sünde muss nicht länger eine Last sein. Und wenn du heute mit Sünde kämpfst, dann fliehe zum Kreuz, so wie Daniel es tat. Er flieht zu Gott und bekennt seine Schuld. Verstehe, dass am Kreuz die Sünde abgetan wurde, das, was Gott hier Daniel gesagt hat. Verstehe, dass die Missetat am Kreuz gesühnt wurde durch den Preis des Blutes Jesu. Und damit hat Gott eine ewige Gerechtigkeit hergestellt. Und er hat dieses Gesicht und die Weissagung versiegelt und diesen Gesalbten, dieses Allerheiligste, hier Jesus Christus selbst ist, vorherbestimmt, um sein Volk von Sünde zu erlösen. Und verstehe, das nächste Mal, wenn du wieder unzufrieden sein willst, wenn du wieder irgendeine Sünde tun willst, denke daran, Unzufriedenheit hat nicht sein Blut für dich vergossen oder ihr Blut für dich vergossen. Stolz hat nicht am Kreuz für dich gelitten. Zorn hat nicht stellvertretend den Zorn Gottes getragen, damit es dir gut geht, wenn du zornig bist. Es sind falsche Götter, es sind falsche Erlöser. Aber Jesus Christus hat es getan. Jesus Christus, der diesen Triumphzug durch die Überwindung der Sünde eingefahren ist. Und Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Es ist nirgendwo geblieben. Sie stehen alle an den Pranger. Und Jesus Christus hat für alle Ewigkeit triumphiert und eine ewige Erlösung, die Gott vor Grundlegung der Welt vorbereitet hat, für uns eingebracht. Und warum? Was sagt der Engel Gabriel zu Daniel? Weil du ein viel geliebter Mann bist. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil du mehr gute Werke bringst als schlechte. Und damit besser bist als jemand anders. Bist ein Sünder wie ich. Aber weil du von Gott geliebt wurdest. Preis sei Gott für diese große Errettung. Lasst uns Gott dafür danken im Gebet. Amen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diesen herrlichen Triumphzug Jesu Christi. Herr, du hast ihn zerschlagen. Du hast von ihm alles weggenommen, damit wir alles bekommen. Aus Gnaden allein sind wir in den Bund unverdient eingetreten, den Jesus Christus durch sein Blut mit uns geschlossen hat. Herr, hilf uns niemals, diese kostbare Wahrheit zu vergessen, wenn wir das nächste Mal vor einer Entscheidung stehen, zu sündigen oder nicht. Denn du bist unser Erlöser. Du bist unser König. Du bist unsere Identität. Amen.